herzlich willkommen bei Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute habe ich Christine Lehmann zu Gast. Und am besten stellst du dich selber vor. Ich glaube, du kannst das am besten beschreiben, was du genau machst. Und unser Thema heute ist Freilernung. Und mit dem Thema hat sie genau zu tun.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin, ja, Christine Lehmann, komme aus Leipzig, habe drei Kinder, die sind 13 und 20 und 21 und die haben nie eine Schule besucht. Also mal zum Gucken, zum Anschauen und zum Entscheiden, das schon, aber sind nicht wirklich zur Schule gegangen.
Sehr schön.
Soll ich ein bisschen erzählen, wie ich zum Freiland gekommen
gleich,
bin?
Gleich steigen wir tiefer ein, bevor wir tiefer einsteigen. Ich glaube, du bist auch bei einem Verein.
Ja, das kann ich sagen. Ich bin Mitglied im Bundesverband Natürlich Lernen e.V. seit 2008 und seit 2015 auch im Vorstand und aktiv bei der Freilerner Solidargemeinschaft. Okay. Der Bundesverband Natürlich Lernen e.V. ist ein Verein, der so zwei große Aufgaben hat. Das eine ist die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema selbstbestimmte Bildung und freies Lernen, natürliches Lernen. So. Mhm. Und das andere ist eben die Familienvernetzung. Wir organisieren Veranstaltungen im Kleinen, also die Mitglieder in ihren Regionen organisieren Treffen für Familien auf Spielplätzen, in Museen, also was immer die vorhaben. Und zum Beispiel in Leipzig habe ich angefangen, als ich merkte, ich brauche hier wirklich Leute um uns, wir wollen noch mehr Familien kennenlernen, dann habe ich richtig Veranstaltungen organisiert. Jeden Monat eine Veranstaltung, Buchlesungen und so weiter.
Sehr
und
spannend.
Diskussionsabende und die Elternstammtische trotzdem treffen und wir haben auch immer ein Winter- und Sommertreffen vom BVNL. Und die Freilerner Solidargemeinschaft, die hat zur Aufgabe, Familien zu helfen, die Rechtsanwaltskosten bezahlen müssen aufgrund der Situation, dass ihre Kinder freilernen und dann sie sich gegen Bußgelder oder auch in familiengerichtlichen Verfahren wehren müssen.
Da steigen wir gleich noch tiefer ein. Jo. Das klingt alles sehr spannend. Aber wir sind in einem Tante-Emma-Laden und ich finde, wir sollten uns das gemütlich machen. Was kann ich dir anbieten? Kaffee oder Tee? Und wenn ja, welchen?
Ich möchte einen Kaffee, aber schwarz.
Schwarz. Schwarz wie die Nacht.
Gerne, danke.
Und wenn du dir ein Getränk aussuchen müsstest, der deinen Charakter beschreibt, welches Getränk wäre was?
Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann sagen, was ich gerne mag und dann denke ich, ja, das müsste was mit meinem Charakter zu tun haben. Ich glaube, ich bin ziemlich simpel gestrickt. Ich glaube, bei mir tut es einen Apfelsaft, weißt du? Ich will irgendwas, aber der muss dann, also der muss dann natürlich, natürlich Apfelsaft, also natürlich. Nicht geklärt, sondern wirklich dann frisch, also nicht frisch gepresst, aber natürlicher, trüber Apfelsaft sein. Das fände ich, glaube ich, richtig. Das trifft's. Ich möchte gerne so sein, bin immer bestrebt, in der Kommunikation zu gucken, was bin wirklich ich und was ist irgendeine Rolle. Und da möchte ich immer mehr an mein Ich rankommen und das nach außen bringen. Also klar muss man hat man verschiedene Rollen in verschiedenen Konstellationen, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir hinter den Rollen nicht vergessen, dass wir alle nur Menschen sind, egal in welcher Position wir gerade sind, dass wir uns auch als Menschen begegnen. So.
Ja. Auf jeden Fall.
Apfelsaft.
Ein trüber Apfelsaft, sehr schön.
Naturtrüber Apfelsaft, genau.
Natürlich, apropos natürlich. Natürliches, freies Lernen, was ist das überhaupt? Ich glaube, viele, die das hören, denken, okay, klingt ja ganz nett, aber können mit dem Begriff nichts anfangen.
Ja, das Wort Freilernen wird jetzt von ganz vielen Menschen benutzt und die haben wahrscheinlich die Vorstellung, Freilernen bedeutet Lernen, ja, aber zu Hause, in der freien Zeiteinteilung. Also die haben die Schulbücher vor sich oder sagen, ihre Kinder hätten die Schulbücher vor sich, die sie jetzt nicht mehr in der Schule nutzen, sondern zu Hause. Und das Freie daran ist, dass sie entscheiden, wann die damit anfangen, ihren Schulstoff zu lernen. Das ist es nicht. Mhm. Natürliches Lernen sagt, oder ja, glaubt daran oder stellt fest, dass jeder Mensch sowieso lernt. Das ist eine Eigenschaft wie Wachsen. Wir können das nicht beeinflussen und das macht auch jeder Mensch selbst. Also ein Mensch ist diese, ja, wie soll man sagen, der gesamte Organismus weiß, was er zu tun hat. Jede Zelle weiß, was sie zu tun hat und auch die Hirnzellen wissen das. Und was sie machen ist, sie gucken sich um, was gibt's denn hier Schönes und dann stellt man Fragen. Und das, was wir an den Kindern kennen, gerade, also wenn sie gerade sprechen können, bis zum Eintritt in das Schulalter sozusagen, da erleben das viele Eltern häufig, dass die einem Löcher in den Bauch fragen.
Ja.
Und das, was wir jetzt machen, als die sagen, wir glauben daran, dass es ein ganz natürliches Bedürfnis ist, wir sagen, wir glauben daran, dass Kinder sich immer so weiterentwickeln würden und sogar so schwere Aufgaben auf sich nehmen wie Laufen zu lernen, vom Liegen, irgendwie zu sehen, wie machen die denn das, die anderen? Und dann aus eigener Kraft heraus das Bedürfnis zu entwickeln, dem anderen nachzueifern und auch genauso alle anderen Fertigkeiten zu erlangen. Also von Lesen und Schreiben, also die Sprache lernen ist ja schon ziemlich schwierig für manche, die sagen, oh, ich muss einen Kurs besuchen und selbst dann ist es schwer. Kinder machen das mal so nebenbei.
Ja, stimmt.
Und das kann man, also dieser Prozess, wie Kinder das machen und wieso und wie die dann plötzlich so viele Wörter kennen, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Mm-mm. Und trotzdem ist es eine Tatsache. Und ich glaube daran, dass es, dass wir diese Tatsache auf alle anderen Bereiche auch übertragen können. Mm. Allerdings darf man sich nicht vorstellen, dass jemand dann so freiwillig sagt, oh ja, jetzt will ich unbedingt freiwillig Schulstoff lernen. Es könnte nur sein, dass jemand sagt, ich möchte später in diese Richtung, die mich so brennend interessiert, auch gehen und dort studieren. Dann muss man natürlich einen Schulabschluss machen. Und selbst da gibt es inzwischen auch schon neue Modelle, wie man anders durch Eignungstests und so weiter in Studien reinkommt und so. Also es gibt sicherlich auch den Moment, wo jemand sich mit einem Schulstoff beschäftigen muss, der eigentlich jetzt nicht so spannend ist. Mhm. Oder aber wo eben Schulstoff ist auch nur die Erlangung von Wissen. Das kann durchaus spannend sein. Das, was da so unspannend ist, ist, dass es eben, dass man im Hintergrund immer nur die Zensur sieht oder die.
Ja, Druck. Das macht sehr viel Druck, ne?
Ja, das macht Druck. Das ist auch schade, um diese, wie soll ich sagen? Lerne ist eigentlich, ich sage das Wort nicht gern, weil ich gar nicht spirituell bin, aber sowas wie ein heiliger Prozess irgendwie, weißt du? Wenn du Zeit hast und du machst irgendwas und du liest was und sagst, oh, Haufen Zeit verplempert, aber boah, ich habe was gelernt und jetzt habe ich was verstanden.
Ja.
Und du tauchst da ein und du willst das jemandem mitteilen.
Ja.
Dieser Prozess, den kannst du nur haben, wenn du wirklich Ruhe hast. Und wenn jemand dir sagt, du hast Freizeit, mach das jetzt. Genieß das und tauch da ein, ohne schlechtes Gewissen. Nimm dir die Zeit und dann machen wir das und dann sind wir beseelt und dann finden wir das toll. Und das ist etwas, was man gerne weitererzählt. Oder wenn Kinder zum Beispiel Tierfilme gucken und wenn dann Erwachsene später sagen, na, was machst du so, erzähl mal was. Und dann erzählen die und die wissen so viele Sachen, die wir noch nie gehört haben. Weiß nicht. Na gut, dass Schnabeltiere eierlegende Säugetiere sind, das ist jetzt wahrscheinlich auch in der Erwachsenenwelt angekommen.
Ja, inzwischen schon, glaube ich.
Das sind so Sachen, wo man sagt, ach, Dinge, die Welt nicht braucht. Aber das Verrückte ist, die merken sich so viele Details und die sind so glücklich darüber, an was sie brauchen. Das ist eigentlich jemand, der zuhört und der sich mit begeistern lässt. Und das ist die Aufgabe der Eltern beim natürlichen Lernen. Einfach diesen Prozess zulassen, die Zeit geben, den Prozess zulassen. Ein ganz kleines Beispiel, wenn man mit einem Dreijährigen auf den Spielplatz will und man hat einen Zeitplan irgendwie und man geht und jetzt fängt er an jeder Pfütze stehen zu bleiben. Dann ist unser Bedürfnis zu sagen, du lass uns mal ein bisschen schneller gehen, sonst hast du nachher keine Zeit mehr auf der Rutsche. Wir haben ja nur 2 Stunden Zeit und so, dann gehen wir lieber dahin. Ja, aber für den Lernprozess ist das unwesentlich. Der Lernprozess ist jetzt der, an jeder Pfütze stehen zu bleiben und zu gucken, ob da Ölflecken drauf sind oder ob da eine Ameise auf dem Stöckchen sitzt oder was auch immer. Das bedeutet, eigentlich ist unsere Aufgabe zu respektieren, dass das Kind sich in dem Fall anders entschieden hat. Das kann dazu führen, dass das Kind vielleicht dann auf dem Spielplatz sagt, auch das war heute so kurz. Dann können wir sagen, ja, das ist doof. Aber wir haben eben haben die Pfützen uns angeguckt und die Ameise gesehen und den Käfer. Und dann fängt das Kind wieder über den Käfer an zu sprechen. Und dann können wir beim nächsten Mal sagen, was wollen wir machen? Wollen wir heute wieder Pfützen angucken oder wollen wir bis zum Spielplatz gehen und auf dem Rückweg die Pfützen angucken oder was auch immer? Also das heißt, man kann beides berücksichtigen, nur man soll selber nicht das Gefühl haben, und das betrifft dann eben alle anderen Lernaufgaben auch, dass man antreiben muss, um eine höherwertigere Lernaufgabe
zu machen. Oh ja, das haben viele, glaube ich, so Tiger-Mami-mäßig mit der Peitsche da hinten, du musst das unbedingt machen.
Ne? Ich kenne mich jetzt in der Kultur dort nicht so aus. Ja, in der chinesischen, da weiß ich jetzt nicht genau, wo das so herrührt. Und ich glaube nicht, dass das eins zu eins, also hier auch jemand so ist oder jemand, den ich nicht kenne vielleicht. Aber trotzdem glaube ich, dass viele von uns so erzogen sind, dass die erstmal sich selber wenig gönnen und selber eben wussten, ich muss meine Ziele erreichen. Ich selber habe zum Beispiel immer gedacht, ich mache jetzt so lange weiter, bis ich merke, dass da meine Intelligenzgrenze erreicht ist. Ich habe gedacht, wenn ich doch intelligent bin, dann muss ich doch das Abitur machen. Oder wenn ich doch da schlau bin, dann muss ich doch studieren. Man muss das doch ausnutzen, das Potenzial. Und das Gleiche ist eben, dass ich glaube, dass auch viele Eltern das Gefühl haben, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich meinem Kind sage, du, das gibt wirklich noch ein paar Stufen mehr und du musst doch deine Talente ausnutzen. Mhm. Und deswegen, die wollen nur alles richtig machen und belesen sich. Und wenn jemand eine Chance verpasst, heißt es, hast du das nicht gewusst, dass man da schon Musik auf dem Mutterleib irgendwie da schon, dass das schon
war. Ja, das war, da fängt schon der Druck an, da hast du recht. Aber viele, also ich habe ein bisschen recherchiert und einige Mütter sagen, ja, okay, aber dieses Freilernen ist ein schönes Konzept, aber das könnte man auch nach der Schule machen. Das muss man ja jetzt nicht unbedingt das Kind aus der Schule machen.
Ja, ja.
Wie bist du denn dazu gekommen, zu dem Freilernen?
Es ist gar nicht, ist eigentlich kein Konzept, es ist eine Haltung. Ja. Ist mein Kind ein freier Mensch, ja oder nein? Ist er ein freier Mensch, wie ich einer bin oder nicht? Das ist die Haltung eigentlich dahinter. Also ich bin dazu gekommen, vielleicht kann ich sagen, unsere Kinder sind schon zu Hause geboren und ich habe lange gestillt. Und also ich komme aus dieser Ecke, würde ich fast sagen, aber ich würde mich jetzt nicht in irgendeine alternative Ecke bringen, sondern ich habe irgendwie gedacht, ich habe mir Krankenhäuser angeguckt und habe dann gedacht, ja, es war jetzt nicht so sehr persönlich und ich war ein bisschen unsicher. Und dann hat eine Nachbarin gesagt, kannst du doch zu Hause machen. Ja, geht das? Dann habe ich mein erstes Kind zu Hause entbunden, war gut. Und da hatte ich auch die Ruhe, einfach zu kommunizieren und hatte eigentlich wenig Kontakt mit anderen und hatte das auch als lästig empfunden, wenn ich bin, glaube ich, in einen Kurs mal gegangen, weiß nicht, Rückbildung, Sport, irgendwas. Und da hatte ich das Gefühl, dass die dann auch einen straffen Zeitplan haben. Mit ihren jungen Kindern sind die da morgens schon zum Schwimmen, da zum Pekip, da zur Massage gegangen. Und das habe ich dann einfach nicht gemacht. Und habe dann mehr Zeit gehabt mit meinem Kind und wir haben einfach nur uns angeguckt und gesprochen. Und ich habe mal gesagt, Liebe einziehen lassen.
Sehr schön.
Weiß ich, wo das herkam. Und ich hatte wenig Ahnung von Kindern. Das war gut so, glaube ich. Ich hatte keine Erwartung. Also ich bin zum Studieren nach Leipzig gekommen, hatte keine, also die Mitstudentinnen sind dann nach dem Studium wieder weggegangen und ich bin alleine hier geblieben und hatte niemanden, der Kinder gehabt hätte und hatte keine Erfahrung. Aber als Kind bin ich mit Katzen aufgewachsen. Und das war gut. Ich habe davon drei Sachen mitgenommen. Das eine war leise sprechen, viel streicheln und lieb sein. Und da habe ich gedacht, damit kann man ganz Menge machen. Und damit habe ich schon ganz am Anfang auch Tempo rausgenommen, glaube ich. Mhm. Und auch Beziehungen geschaffen, viel angeguckt. Jetzt kommt noch dazu, mein Mann ist taub. Wir gebärden also zu Hause. Das heißt, auch Gebärdensprache ist ein Teil, dass man also sich viel anguckt oder immer anguckt beim Kommunizieren. Und das hat sicherlich auch noch einen Einfluss bei uns, dass wir also da nochmal Tempo rausnehmen. Mhm. Es gibt auch Familien, die zum Beispiel Babysigning nutzen. Das ist also, die sprechen mit ihren Kindern und
Ja, schon davon gehört. Mhm.
Das ist eben nicht nur, das ist nicht nur ein Spleen, sondern es hat den Effekt, dass man eben sich selber zwingt, so lange zu warten, bis man vom anderen angeguckt wird, damit das Zeichen auch gesehen wird. Und die Kinder haben den Vorteil, dass die, bevor die sprechen können, schon die Gebärdenzeichen können. Die können also ganz genau sagen, ob die Apfelsaft oder Orangensaft oder Milch oder Wasser wollen mit in einem Zeitraum, wo sie noch nicht sprechen können. Das ist schon sehr, sehr schön. Und Das haben wir jetzt eben praktischerweise erlebt, aber das machen andere künstlicherweise und trotzdem ist das ja, es ist eine gute Idee, sowas zu machen. So, und jetzt, ich habe dann aber nach 3 Jahren auch gedacht, so, jetzt müssen die Osterroman dann in den Kindergarten. Ich habe das als meine gesellschaftliche Pflicht erachtet, weil ich muss ja wieder arbeiten gehen und dann muss ich jetzt schon mich darum kümmern, dass ich einen Kindergartenplatz habe, damit ich auch einen Arbeitsplatz bekommen kann. Ich hatte davor einen befristeten Arbeitsvertrag, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin. Und dann hatte ich keinen Arbeitgeber. Das sind immer, also häufig gibt es da Projekte und wenn so ein Projekt beendet ist, dann sucht man wieder neu. Und dadurch war ich draußen. Wie war es dann? Dann habe ich den Roman in den Kindergarten gegeben, was mir komisch vorkam, weil die Schwester ja zu Hause blieb und ihn schob ich dorthin. Das war aber unkompliziert, der hat sich da ganz, also hat jetzt nicht geweint oder so, deswegen habe ich mir jetzt nicht groß Gedanken gemacht. Und dann ging Saskia auch und dann habe ich für ihn nach einer Schule gesucht, als er dann so in das Vorschulalter kam und die Kinder, die hier wohnten bei uns in der Nähe, die waren alle auf privaten Schulen und da habe ich geguckt, was die so für Konzepte haben. Und deshalb war ich da aufmerksam, als ich einen Vortrag sah zu einer Sudbury-Schule.
Was ist eine Sudbury-Schule?
Sudbury-Schule ist eine demokratische Schule. Dort, die kommt aus Amerika, die ist aber schon über 50 Jahre alt. Und da entscheiden die Kinder selbstständig über ihren Tagesablauf, also womit sie sich beschäftigen wollen. Und sie haben im Schulgefüge eine Stimme, wie Erwachsene auch. Also jeder Schüler, jeder Mitarbeiter dort hat eine Stimme. Also wenn darüber entschieden wird, wofür wird das Geld ausgegeben, für eine Tischtennisplatte oder für ein Klavier, dann können alle mitentscheiden. Und alle erstellen gemeinsam die Regeln. Und in Amerika ist sogar so, dass auch die Mitarbeiter eingestellt werden danach. Also auch neue Schüler aufgenommen werden danach. Okay. Das ist total interessant. Also das heißt, selbst wenn man selber glaubt, ein guter Lehrer zu sein, wenn man nicht gemocht wird, ist das doof.
Also muss man schon sympathisch sein.
Ja, man muss einfach ein netter Mensch sein. Und und es geht jetzt nicht um Strenge und so, sondern es geht eben darum, haben die Kinder Vertrauen zu dem Erwachsenen oder nicht? Und das ist also eine ziemliche Herausforderung und spannend wahrscheinlich auch für die Mitarbeiter, wenn die dann gewählt werden, weil die Schüler natürlich die größere Menge sind als jetzt die anderen Erwachsenen, die mitwählen.
Das klingt ja spannend. War das keine Option für euch dann?
Ja, ich will noch dazu sagen, dass jetzt arbeitsrechtlich geht das in Deutschland nicht so einfach mit dem Wählen. Gemacht haben wir das trotzdem, um auszuprobieren, wie das funktioniert. Nein, die Schule ist nie fertig gegründet worden. Also wir haben die gegründet und haben die gelebt. Das muss man sich dann vorstellen, wir haben ein Haus gemietet oder mehrere, wir sind auch mal umgezogen. Und die Familien haben das dann finanziert. Die haben dann die Miete bezahlt. Und wir selber hatten ja jetzt kein Einkommen. Dafür haben wir dann gearbeitet. Also mein Mann hat dort gearbeitet als Begleiter. Der war wirklich 40 Stunden dort. Der hat sowieso Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Als gehörloser Diplom-Sozialarbeiter kriegt er keine Arbeit. Das ist eine Katastrophe.
Krass.
Ja, so Diplom-Sozialarbeiter und Ehe-, Familie- und Lebensberater, wenn ich das mal nebenbei erwähnen darf. Also eigentlich wirklich was Tolles, wo man sagt, sonst Gehörlose haben es schwierig. Die werden in der Bildung nicht unterstützt oder ganz wenig unterstützt. In den Schulen wird zum Beispiel keine Gebärdensprache benutzt und auch im Unterricht nicht. Und die tauben Kinder lernen das nicht. Das ist verrückt, nicht? Aber das ist schon wieder ein anderes Thema.
Ja, genau.
Kannst du nochmal einladen?
Ja, klar, gerne.
Und da ist es eigentlich was Besonderes. Und dann hätte man jetzt gedacht, oh ja, da werden jetzt alle dankbar sein und sagen, oh, jemand, der aus dem eigenen Leben sprechen kann und die Qualifikation hat. Aber dem ist nicht so. Und so hat er eben da Zeit gehabt, dann dieses Projekt zu unterstützen. Und ich war dort auch als Dolmetscherin und auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Und so haben wir trotzdem 2-3 Jahre dieses Projekt gehabt und haben uns, weil wir das mussten, weil wir dort mitgearbeitet haben, sehr intensiv in natürliche Bildung, selbstbestimmtes Lernen und so weiter einarbeiten müssen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn dann Kinder Fragen gestellt haben, darf ich mir das nehmen, darf ich die Decken mit rausnehmen, darf ich dies und das? Da muss man gute Antworten geben. Und da ist man eben nicht irgendjemand, der sagt, ja, Decken bleiben drin oder du darfst das nicht oder das geht nicht oder so. Sondern man muss gucken, ob es dafür Regeln gibt. Und das ist richtig schwierig. Alle Regeln werden mit allen besprochen. Und dann muss man ständig fragen, Moment mal, darf ich das überhaupt verbieten? Gibt's da, die großen Kinder haben gesagt, gibt es dafür eine Regel?
Die haben schon überprüft.
Ja. Okay. Naja, weil die sich eben nicht mehr mit einem Nein zufrieden gegeben haben. Ja. Und das war hoch anspruchsvoll und das war für uns genau das Richtige, also in der Spur zu bleiben sozusagen. Also ich hätte genauso gut auch durch das Abgeben der Kinder in den Kindergarten mich dem gefügt, was im Kindergarten passiert. Also ich hatte da auch Ansprüche und habe hier und da nach Sachen gefragt und was dann gemacht worden ist und ob ich was unterstützen kann und ob ich zu Hause die Lieder nachsingen kann, die man im Kindergarten hatte. Das war schon eine Aufgabe, die konnten die schon nicht bewältigen, mir mal die Lieder zu kopieren oder so. Da habe ich dann so, ich habe mich natürlich als erstes in Elternrat wählen lassen, logisch, oder?
Ja, klar.
viele Frauen, deren Kinder Freilerner sind, die waren vorher alle im Elternrat irgendwo im Kindergarten, in der Schule oder sonst wie. Also sind oder haben Schulen gegründet. Das sind so die engagierten Mütter. Ja, und da hätte ich eigentlich auch abbiegen können in diese Richtung, die ganz normale Richtung, Kindergarten, Schule und so weiter. Und durch dieses gemeinsame Bilden, also in dieser Sudbury-Initiative, ist das in eine andere Richtung gegangen. Wir haben dann auch Vorträge organisiert mit Bertrand Stern. Der hatte damals dann Schluss mit Schule geschrieben, hat also ein kritisches Buch über die Schule, wie die überhaupt entstanden ist und wie die, warum die jetzt, also warum das Bild der Schule so ist und wie lange das sich so entwickelt hat und warum das jetzt in die demokratische Gesellschaft überhaupt nicht mehr reinpasst. Und und da haben wir uns einfach immer, oder auch mit dem Thema, was ist ein Kind? Und Bertrand Stern sagt, ist es ein zu beschulendes Objekt oder ein sich frei bildendes Subjekt? Und das ist immer die Frage, wenn ich mit einem Kind rede, dann oder beziehungsweise möchte gern, dass es was lernt. Wir wollen das ja für unsere Kinder. Es ist ja nicht so, dass es nur darum geht, um die Macht auszuüben. Und trotzdem kann es eben sein, dass mit diesem Gutmeinen, dass wir damit einen Fehler machen, dass wir eben trotzdem unsere Wünsche und Ängste eben dem Kind überstülpen, anstatt einfach zu sagen, es hat's gut bei uns, wir kümmern uns um alles, wir sind gebildet, wir treffen uns mit Menschen, wir haben Interessen, wir zeigen, wie man sich selbst entwickelt und übertragen es auf die Kinder. Wir finden Sachen für die Kinder, die sie interessieren könnten und bieten sie ihnen an. Also wir tun schon alles, wir müssen gar keine Angst haben, nicht? Aber das ist eben etwas, was über nicht bloß in unserer eigenen Geschichte ist, sondern wahrscheinlich, was wir in uns drin tragen, was alle Generationen davor auch immer so gemacht haben, so erzogen haben. Und das war für uns eine gute Chance, dort uns zu entwickeln und intensiv zu arbeiten. Gewaltfreie Kommunikation, Antipädagogik, das sind so Themen. Und und danach, nach einem Jahr selbstbestimmt und demokratisch, war natürlich so eine Schule für den Roman, also eine normale Schule für den Roman nicht akzeptabel.
Kann ich mir vorstellen.
Nee.
Da muss man nur sitzen und zuhören hauptsächlich. Und,
ja, es geht auch nicht darum, der wäre jetzt nicht ungeduldig, das nicht. Also der ist also jemand, der sich auch gut anpassen kann und der höflich ist und so, aber der dann sagt, Moment, wenn ich jetzt gefragt werde, dann muss ich ehrlich antworten und wenn ich gefragt werde, ob ich da morgen wieder hingehe, dann sage ich nein, das bringt mir jetzt nichts. Und das ist eine vernünftige Antwort. Also zu entscheiden, mache ich den Aufwand in einem Ort, der für mich ineffektiv ist, der über mich bestimmt und bei dem ich nicht mal selber entscheiden kann, wann ich zur Toilette gehen darf. Also so Grundbedürfnisse.
Das ist schon krass teilweise, ja.
Ja, oder du darfst jetzt nicht trinken oder wir halten das aus oder so. Also man kann ja bestimmte Sachen auch begründen, warum dies und das jetzt gerade nicht geht oder so. Aber ich finde, die Kinder haben eben das Recht darauf, das zu erfahren, worum es geht, damit sie sich beteiligen können. Ja. Damit sie also sagen können, ich gehe zur Toilette, ich sage es ihnen nur, damit sie wissen, wo ich bin. Darum geht es doch am Ende. Es geht doch um die Aufsichtspflicht. Aber und da hat es also nicht gewollt und ich habe einfach dem so vertraut, dieser Aussage. Wir haben das diskutiert immer wieder und gefragt. Aber vielleicht wäre das auch da ein anderes Angebot. Das sind andere Kinder, sind andere Menschen. Das wäre vielleicht für dich doch interessant.
Ja, ich höre die kritischen Mütter gerade in meinen Kopf laut rufen. Ja, aber das ist dann Ausschluss aus der Gesellschaft. Dann ist das Kind doch gar nicht mehr Teil der Gesellschaft, wenn es die ganze Zeit draußen ist.
Naja, aber ich habe ihn nicht ausgeschlossen, sondern ich habe es ihm immer wieder angeboten und respektiert, dass er Nein gesagt hat. Also wenn ich jetzt selber sagen würde, ich muss mal meine Ruhe haben und jemand anders kommt und sagt, nein, du musst jetzt hier mit ins pralle Leben rein, das würde ich auch als übergriffig empfinden. Hm. Also es ist richtig, also es ist keine einfache Entscheidung, das will ich nicht sagen. Es ist immer dieses Hin und Her zu sagen, wenn ich ihm nachgebe, nehme ich ihm dann da was weg. Die andere Frage ist, die alle immer mit der Schule oder die Schule rufen oder die Schule empfehlen, wie unkritisch gehen die denn mit der Schule um? Also sobald ich da ein paar Fragen stelle, und das machen wir ja eigentlich nicht, also die freilernenden Familien sind nicht die, die den anderen sagen, du schickst dein Kind in die Schule, wie verrückt ist das? Ein bisschen verrückt. Hast du ja keine Sorgen gemacht, weil es da so asozial ist und Mobbing und sowas? Macht dir das nichts, wenn die nach Hause kommen? Im Kindergarten geht das los. Die Kinder kommen nach Hause und sagen, blöde Kuh. Und da sagt die Mutter dieses Kindes zu einer anderen, weißt du was, jetzt ist er eine Woche da und hat schon blöde Kuh gesagt. Da sagt die andere Mutter, das ist dein Kindergarten.
Toll.
Das ist die Antwort darauf. Schön. Und das für mich, das geht gar nicht. Also für mich im Freizeitbereich würden wir darauf achten und würden sagen, weißt du, das ist nicht der Umgang, den ich mir für dich wünsche. Aber Kindergarten und Schule, da lassen wir das zu. Unkritisch. Also ich würde sagen, also unter der heutigen Bedingung würde ich eben, also unter dem, was ich jetzt weiß, würde ich also auch der Lehrerin sagen, ich möchte, dass sie da, dass sie darauf achten, dass das nicht hier diese Gesprächskultur wird. Hier muss was anders werden. Und ich würde auch sagen, wir gehen dann wieder. Sie kriegen es hin oder sie kriegen es nicht hin. Und das ist jetzt nach diesen vielen Jahren. Wenn ich also gefragt werde, ja, Sie müssen eine Schule aussuchen für Ihre Tochter, unsere Jüngste ist ja 13, dann würde ich sagen, nennen Sie mir eine demokratische Schule. Eine, die auf das demokratische Leben vorbereitet. Das ist ja verrückt, dass Sie bis 18 junge Menschen nichts zu sagen haben, gar nicht wissen, wie Demokratie aussieht. Aber dann plötzlich gesagt wird, ey, du bist erwachsen, das musst du jetzt schon mal selber denken. Aber man kann Demokratie nicht nur einfach so denken, man muss die erfüllen und man muss die erlebt haben. Wenn man selber über 12 Jahre nicht respektiert wird, also es gibt ja Kinder oder Jugendliche, die sagen, ich habe jetzt hier so in dem Lockdown und danach so gemerkt, wie ich selber diese Aufgaben alle locker geschafft habe. Ich war schneller fertig als in der Schule. Ich hatte meine Ruhe, ich konnte ausschlafen, ich konnte die Zeiten nutzen, an denen ich richtig fit war.
Jeder hat verschiedene Zeiten, da sagst du auch was, ne? Nicht jeder hat die gleichen biologischen Zeiten, wo er fit ist, wo er gut lernen kann.
Deshalb ist es auch so ideal gebaut, dass wir so viele verschiedene Berufe zu verschiedenen Zeiten haben. Ja? Also Menschen können da was anderes machen. Und oder ihren Biorhythmus da anpassen an diese Berufe. Und das wird ja völlig negiert. Und da kann Hirnforschung sagen, es gibt Schlaf, also zum Beispiel die Jugendlichen, die schlafen anders. Die kommen abends nicht in den Schlaf, die kommen nicht runter. Nun kommt es vielleicht noch dazu, dass sie sich dann im Internet aufhalten. Das mag schon sein, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Die Hirnforschung sagt oder die Schlafforscher sagen, die schlafen anders. Die kommen nicht in den Schlaf und morgens nicht raus. Und wenn man das jetzt weiß, dann muss man die doch nicht triezen und sagen, tja, du musst Disziplin lernen. Man könnte doch es einfach verschieben. Wo ist das Problem? Bei den kleinen Kindern verstehe ich das. Die müssen zeitig raus, weil die Eltern zeitig zur Arbeit müssen. Die müssen die abgeben. Dann sprechen wir aber über Betreuung, weil wir arbeiten müssen oder wollen. Dann ist das eben Klartext. Aber das wird eben nicht gemacht. Es wird unnützerweise, wird es immer einfach durchgezogen. Oder weil es eben für diese große Menge an Menschen, die da unterrichtet werden sollen, ja praktischer ist für die Verwaltung der Schule. Aber das ist eben verrückt. Wenn es um das Recht auf Bildung geht, müsste man das berücksichtigen. Und so werden Menschen in den ersten 2 Stunden jedes Tages da erwischt, wo sie gar nicht leistungsfähig sind. Ja. Das wird man ihnen dann wieder vorwerfen und sagen, du hättest ja dies und irgendwas anders.
Mehr melden können, mehr machen können. Ich höre wieder die kritischen Mütter in meinem Kopf.
Ja, frag mal. Übernimm mal die Rolle bitte, mach mal.
Ja, ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt mein Kind zu Hause habe, dann lernt es ja nicht das, was es auch wirklich braucht. So, ne? Vielleicht lernt es auch gar nicht, sondern hängt da nur die ganze Zeit vom Tablet rum oder macht nichts. Wie kann ich dann, ja, wie kann ich mein Kind dann darauf vorbereiten, dass es auch wirklich lesen, schreiben, rechnen lernt, ohne dass ich ständig dahinter stehe?
Ja, also Lesen, Schreiben, Rechnen, das ist, also gerade Lesen und Schreiben ist Pille-Palle. Das ist wirklich easy zu lernen, das ist ganz einfach. Das kann nur sein, dass der Zeitpunkt nicht der richtige dafür ist. Also, dass Kinder das jetzt in der Schule lernen, liegt einfach daran, dass die da nicht weg können. Die sind klein, die laufen nicht einfach weg und die müssen das machen. Aber auch es gibt so diese Annahme, dass Lese-Rechtschreibschwäche verursacht ist. Und das passiert eben unter Umständen deshalb, weil die zum falschen Zeitpunkt etwas lernen müssten, wo das Fenster, das Lernfenster sozusagen gar nicht offen ist. Bei Freilernern weiß man, oder dadurch, dass die Freilernfamilien ihren Kindern die Zeit gelassen haben, weiß man, dass die entweder mit 4 anfangen oder eben mit 12. Also das heißt, diese große Spanne, oder es geht manchmal noch weiter, ich will es nicht übertreiben, aber jedenfalls sowas gibt es. Und diese Geschichten werden weitererzählt, um sich gegenseitig zu trösten ein bisschen oder zu sagen, hab keine Angst, das kommt noch. Es ist so, wenn jemand zu Hause wohnt, dann gibt es keinen Grund für denjenigen, schreiben zu lernen oder lesen zu lernen. Es sind ja alle da. Also die Kinder, die haben, wem würden die denn schreiben wollen? Warum sollten die was aufschreiben wollen? Es gibt keinen Grund zu schreiben. Es gibt so viel zu tun und so viel zu lesen, anzugucken oder zu wissen zu wollen oder so. Dazu braucht man die ganze Zeit. Und wenn die dann aber das brauchen oder wenn die zum Beispiel sagen, oh, ich will jetzt nicht immer die Babygeschichten von meiner kleinen Schwester mit anhören müssen, dann fangen die an zu lesen. Oder aber weil die am Computer was machen und dann dort chatten. Also mich hat mal ein Mädchen angesprochen, da war ich beim Schulfreifestival. Die Eltern sind so lange im Verein wie ich. Und die sagte, die war 11 damals und sagte, ich machte gerade die Eltern, also Leute sprachen mich an am Infostand. Und die kamen und hörte da so ein bisschen zu und sagte dann, Christin, mich kannst du mal nicht als gutes Freilerner-Beispiel nehmen. Da habe ich gesagt, wie kommst du denn da drauf? Ein Mädchen, was total fit ist und sprechen kann und 4 Fragen stellt. Und also, ja, ich sage, warum nicht? Ich kann doch nicht lesen. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass sie das so sagte. Mhm. Und da habe ich gesagt, pass mal auf. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass du lesen und schreiben lernst, eben weil du so fit bist und weil du alles, also so viel weißt und dich unterhalten kannst und Sprache liebst. Da gibt es irgendwo einen Knoten. Wir wissen nicht, warum der da jetzt ist, aber es ist noch niemand da hängen geblieben, der sich in einem Umfeld aufgehalten hat, wo gelesen wird und gesprochen wird und geschrieben wird und so weiter. Das ist jetzt was Besonderes, aber du bist kein Einzelfall, das gibt es woanders auch. Also die kann inzwischen lesen und schreiben, das ist kein Problem. Aber das war interessant. Ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du was, du wirst das Freilerner-Beispiel werden, an dem ich erklären kann, dass ich auch ein Mädchen kenne, das sehr spät erst lesen gelernt hat. Das kennen wir manchmal aus Filmen, wo jemand gesagt hat, ja, bis 12 nicht gelesen und danach dann Prust oder so. Oder hier würde man vielleicht sagen, auch bis 11 nicht gelesen und dann gleich Harry Potter oder so. Ja. Das ist so, die Kinder sind ja trotzdem voll von Sprache. Die haben viel Möglichkeit zu kommunizieren. Die sind mit ihren Eltern zusammen und mit anderen Menschen, denen sie vertrauen. Und die sprechen eben nicht erst nach Aufforderung. Also wie viel ist 2 + 2? Und dann antwortet das Kind, sondern die sprechen, weil wir mit denen sprechen. Mhm. Wir erzählen denen was wir sehen. Die erzählen uns, was die gerade gesehen haben. Meinetwegen, wir stehen an einem Ameisenhaufen und die sehen da was. Und dann sagen wir, hast du denn gewusst, dass der Bau unten noch weitergeht und alles sowas. Also wir geben denen zusätzliche Informationen zu den Sachen, die sie selber sehen, in dem Maße, in dem sie aufnahmefähig dafür sind. Okay. Wenn die Aufmerksamkeit dann stagniert, hören wir auf.
Okay.
Das sollte man im Umgang mit erwachsenen Menschen auch machen.
Eigentlich schon, das stimmt.
Keine Monologe halten, sondern im Dialog sein. Und aus diesem Dialog erwächst dann eben ein ziemlich hohes Wissen. Und dann lohnt es sich für die Kinder, dieses Wissen auch nochmal durch Lesen und Schreiben, also durch Lesen lernen, sich selber zugänglich zu machen. Das heißt, die kriegen dann mehr Selbstständigkeit. Die wissen, ich weiß jetzt so viel, aber ich will noch mehr wissen und ich kann eben nur begrenzt Zeit mit meiner Mutter zum Beispiel dafür haben, dass wir jetzt das Recherchieren am Computer und suchen und machen. Mhm. Und dann merken die, dass sie es auch selber machen können. Aber Lesen und Schreiben ist in einer Welt, wo überall Buchstaben sind und wo die Cornflakes auf dem Tisch stehen. Und so. Man liest dann, die lesen dann am Tisch von der Marmelade oder von Cornflakes oder sonst irgendwie.
Und wie läuft so ein Freilerner-Alltag ab? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich rausgehört habe, was man dem Kind Impulse gibt und ja, zum Beispiel Lesen vorlebt und sich ein Kind thematisch mit einem Thema anfixt und dann beschäftigt. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie so ein Alltag ist. Ne? Schule kennt man ja, man geht früh morgens hin, holt nachmittags das Kind ab, macht die Hausaufgaben noch. Ja.
Also vielleicht muss ich sagen, wir unterstützen den Lernprozess, wenn du dir ein Kleinkind vorstellst. Also wenn du zu Hause warst mit dem Kind, also meinetwegen bis es 3 ist oder so, da geben wir den Tagesablauf vor, indem wir die Mahlzeiten haben zum Beispiel oder indem wir einkaufen gehen müssen oder zum Arzt gehen oder so feste Termine haben. Das ist das, was im Familienleben passiert. Und alles andere ist dazwischen eben Zeit haben zu antworten. Oder aber zu sagen, wenn ein Kind irgendwie einen Flieger bastelt und der fliegt nicht richtig, dann zu sagen, wollen wir nachher nochmal gucken, ob wir noch eine bessere Faltanleitung finden. Und dann sagt das Kind ja und dann guckt man nach. Und dann versucht man es entweder sofort zu lösen. Manche Sachen weiß man sofort und andere verschiebt man dann eben oder schreibt einen Zettel an den Kühlschrank oder so. Das heißt, man hat einen festen Tagesablauf, weil wir den ja auch brauchen, um uns zu organisieren irgendwie. Aber wir würden den jetzt nicht dem Kind überstülpen. Und das kann sich aber verändern, indem die Familie sich auch verändert. Hat man dann 3 Kinder oder 4 oder so, dann muss irgendwas anderes passieren. Dann wird sich das Ganze mehr organisieren. Man ist dann nicht mehr so ganz beweglich. Mit einem Kind kann man zum Beispiel lange auf dem Spielplatz bleiben und immer wieder fragen, hast du Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Nö, noch nicht. Gut. Dann kann man das verschieben und man kann sagen, auf dem Rückweg gehen wir noch was zu essen holen oder aber wir gehen nach Hause, wir haben noch das und das, müssen wir nur warm machen. Dann entscheiden Mutter und Kind eben, dass man das Spielen eben noch hinauszögern kann. Spielt keine Rolle, wenn man am nächsten Tag keinen Termin hat. Hat man einen Termin, muss man anders entscheiden. Also eigentlich unterscheidet sich das Leben, das wir haben, so gut wie gar nicht von dem Leben von anderen Menschen. Mhm. Also jede Familie hat eine bestimmte Struktur und manche haben den Luxus, eben noch mehr so einen Tag leben zu können oder irgendwo hinfahren zu können. Es ist manchmal auch eine finanzielle Frage. Wer genug Geld hat, der kann natürlich auch mehr Ausflüge unternehmen. Natürlich. Und so, wer das nicht hat, der muss eben die Ausflüge, der gestaltet sein Leben anders. Vielleicht macht er mehr Kunst, geht mehr raus. Das hat auch viel mit der Familienkultur zu tun. Wenn die Eltern Sportler sind, dann wird die ganze Familie, da haben alle Kinder ein Fahrrad, dann machen die Sport. Oder auch im Urlaub sind die sportlich vielleicht. Und andere machen Musik zu Hause oder so. Oder sind Künstler und das wird dann halt da so gelebt. Und was aber wichtig ist, ist, dass wenn die Kinder einen anderen Weg vorhaben, dass man dem nachgeht. Sogar, wenn das Kind sagen würde, ich möchte in die Schule gehen.
Dass man das akzeptiert.
Selbstverständlich. Mhm. Also es geht auch nicht darum, dass man sich vom Kind dann das eigene Leben diktieren lässt oder dass die Rollen vertauscht werden. Das kann manchmal passieren, dass Eltern, die jetzt sagen, ich verstehe das, ich habe meinem Kind eigentlich gar nicht zugehört, das hat Nein gesagt und ich habe es nicht gehört. Dann verstehen die das und sagen, jetzt höre ich auf mein Kind. Und dann hören die nur noch aufs Kind und sagen das auch, mein Kind hat es so gesagt, dann machen wir das alle so. So funktioniert das nicht. Also wir diskutieren auch, so wie ich mit meinem Mann diskutiere, Zeiten aushandle und sonst wie, so machen wir es mit den Kindern auch. Aber wir sind in allem transparent und das geht auch bis zu den Finanzen auch, ja. Mhm. Also das ist also wieder so ein Thema Antipädagogik, das geht also, kommt aus diesem Bereich, dass man also miteinander sehr ehrlich und transparent lebt. Und da ist eben viel Kommunikation dann auch und so entwickelt sich das Kind. Und was ich sagen wollte ist, nochmal zu den Lernprozessen und dem Schulabschluss. Alles das, was das Kind lernen kann, stärkt es selber in seinem Selbstbewusstsein und in der Selbstwirksamkeit. Es kann, weil es die Zeit bekommt, Sachen ausprobieren, in der Hand haben. Die haben dann eher Sachen geschaffen als Kinder, die 12 Jahre in der Schule sind und dann nicht produktiv sein können. Die lernen viel, die arbeiten ja wirklich mit dem Kopf, aber die haben nichts Brauchbares geschaffen. Also nichts in den Händen gehabt. Selbst die Kunstexponate, die dann erstellen, Die sehen ja, warst du schon, bist du schon mal im Schulflur lang gelaufen, wo dann eben 27 Sonnenblumen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und die sehen alle irgendwie gleich aus. Das ist nicht Kunst irgendwie, sondern da ist das Ziel, das nachzumachen, was da vorne gemalt ist. Und das ist eigentlich, da ist kein kreatives Schaffen zu sehen. Und das ist das, was den Kindern da fehlt. Und was die, wenn Kinder sich damit beschäftigen, zum Beispiel Pokémon-Karten auswendig zu lernen oder die Dreijährigen alle lateinischen Namen der Dinosaurier kennen oder so, dann denkt man sich, wie unnütz. Aber die Denkleistung ist unglaublich, diese Merkleistung ist unglaublich. Unser Sohn hat eben viele Spiele, die der gespielt hat, hat er nochmal recherchiert und hat dann geguckt, wer ist der Produzent dieses Spieles, was ist der Ursprung, welche Firmen haben fusioniert, warum ist jetzt eine Figur von dieser Firma bei der Firma aufgetreten. Ist
richtig tief reingegangen.
Ja, für mich alles unnützes Wissen. Ich habe dann immer gesagt, Roman, was kann man damit machen? Ist das für irgendwas gut? Ja, es ist dazu gut, zu lernen, wie man recherchiert, zu lernen, dass man Geduld haben muss, dass Dinge einfach auch dauern. Mhm. Also wenn man etwas wissen will, muss man sich damit beschäftigen. Das ist ja in dem Bulimie-Lernen nicht drin. Da wird halt also ein Lehrer schon gesagt, das ist der Lehrplan, ich suche dir hier was raus, das sind die Sachen, die du für die Prüfung brauchst. Und dann haben die das gelernt. Und das ist das, was eigentlich schade ist, da wird eben interessant, vielleicht interessanter Stoff wird eben abgehackt dadurch, dass man sagt oder abgewertet, das ist Stoff, den du für die Schule brauchst. Warum sitze ich noch hier, damit ich die Prüfung schaffe und das über Jahre?
Oder wenn man den Stoff, den man wirklich lernen will, dann macht man das in der Freizeit, aber hat nicht mehr so viel Zeit für das, was man wirklich lernen will nach der Schulschluss, weil dann noch die Hausaufgaben sind. Also ich weiß nur, in der Oberstufe waren so viele Hausaufgaben, dass ich froh war, irgendwann um 10 Uhr fertig zu sein, um ins Bett fallen zu können. Also manche sagen dann, ja, okay, das kann man auch in der Freizeit machen. Aber ich finde, man hat viel mehr Raum, wenn man freie Lerner ist, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe noch zu den organisatorischen noch kurz eine Frage. Das heißt, ihr handelt auch aus, dann und dann beschäftigt ihr euch mit einer Sache oder lässt man die dann frei spielen in den und den Zeitraum?
Ich habe grob die Richtung vorgegeben, wie unsere Zeiten sind, indem ich also zum Beispiel auch gesagt habe, in einer Stunde essen wir oder um 12 essen wir, sowas vielleicht. Also dass die auch immer wussten, da ist noch genug oder wir haben abgesprochen, wenn die was gespielt haben, auch am Computer, da kann man dann nicht sagen, um 11 ist Schluss oder so in einer Stunde, weil da das Spiel gerade noch läuft. Aber das machen viele Eltern, die sich mit Computerspielen nicht auskennen, die nur ihre Pflicht sehen, die Stunden zu begrenzen. Die nehmen ihren Kindern den Spaß, weil die Kinder nämlich die ganze Zeit unter dem Druck sind, dass die bis zu einer bestimmten Uhrzeit schaffen müssen. Anstatt darauf zu vertrauen und zu sagen, also in einer halben Stunde wollen wir essen, kannst du dann noch ein Spiel anfangen oder lieber nicht? Und dann können die das entscheiden. Und dann sagen die, naja, es könnte ein bisschen länger als eine halbe Stunde dauern. Dann kann ich sagen, na super, dann fangen wir eben nicht pünktlich um 12 an. Also in dem Moment, das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist ein gegenseitiges Respektieren. Die respektieren meinen Zeitablauf, aber ich respektiere auch ihren. Ich bewerte nicht, was sie tun. Das heißt nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere. Aber ich sage eben nicht, Pokémon ist dämlich. Ich würde ja auch nicht wollen, dass irgendjemand, ich stricke jetzt nicht, aber jemand sagt, Stricken ist dämlich und Fußball ist doof. Es ist unanständig, es ist respektlos, überhaupt sowas zu sagen. Man kann sagen, ist jetzt nicht mein Thema oder ich kenne mich damit nicht aus oder es interessiert mich nicht so richtig oder ich verstehe nicht die Faszination dahinter. Also man muss sich schon Mühe geben, ein Thema, von dem die ganze oder die Großteil der Gesellschaft sagt oder es abwertet, Fußball. Das ist echt schade, weil es gibt viele Menschen, die mögen Fußball. Und es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Also da gibt es was die fasziniert. Andere Menschen stricken, wo ich sage, ey, kannst du dafür billiger kaufen? Warum machst du denn das? Schlecht für die Augen. Das ist doch dumm. Oder warum sollte jemand Bilder malen? Bilder malen, weißt du, kannst auch deine Zeit anders verbringen. Aber das ist eben schade, ja, wenn wir eben so rangehen an alles, anstatt offen zu sein und zu sagen, ja, ich kann das nicht. Und damit, wenn man aber selber offen ist für andere, dann kann man auch selber mit sich selber offen sein. Und das haben wir eben auch nicht gelernt. Wenn wir eben wenn für uns der Weg so vorgezeichnet war, dann haben wir uns immer leiten lassen. Doch, das ist wichtig für den Abschluss. Das ist wichtig, dass du aufs Gymnasium kommst. Das ist wichtig, dass du dann vom Gymnasium zum Abitur kommst. Das ist wichtig. Nee, gehen wir jetzt nicht das Jahr noch auf Reisen. Du müsstest jetzt gleich den Anschluss, damit du jetzt eben den Platz kriegst. Und wenn du dich jetzt nicht bewirbst, dann ist der Platz vielleicht weg, wenn du wiederkommst. Und wenn du keinen kriegst, dann kannst du ja immer noch gehen und so. Also das sind Sachen, da haben wir uns sehr lange beeinflussen lassen und eben nicht auf das gehört, was wir wollen. Ich habe zum Beispiel das Abitur machen wollen, weil ich keine Idee hatte, was ich werden soll. Ich wollte einfach den Zustand verlängern.
Geht vielen so, oder?
Ja.
Oder das Studium ist ja auch eine Verlängerung quasi der Schule. Vor allen Dingen jetzt bei Bachelor und Master ist das eine Schulverlängerung aus meiner Sicht.
Du meinst jetzt von der Art und Weise, wie unterrichtet wird?
Ja, genau. Von der Art und Weise, wie unterrichtet wird, ist immer mehr verschult worden. Also ich habe von Diplomleuten gehört, das war anders, so ein bisschen freier, aber ich kenne ja nur Bachelor und Master, soll wohl sehr verschult gewesen sein, so habe ich das auch empfunden.
Naja, das eine ist eben, dass das System so weiter bleibt und man nicht eben selbstständig wird und dass eben die Kreativität dadurch flöten geht. Das ist echt schade. Der, ich weiß nicht, wie der heißt, der Chef von Alibaba, das ist also so ein Unternehmen in China, ja, also das ist quasi das Parallelunternehmen wie Amazon, könnte man sagen. Der hat gesagt, was wir jetzt brauchen, sind nicht Menschen, also junge Menschen mit Wissen, sondern Menschen, die Fantasie haben. Die müssen in der Schule viel mehr Theater spielen und Kunst machen und kreativ sein dürfen, weil wir für die Probleme, die wir lösen müssen, brauchen wir kreative Ideen. Mhm. Ausrechnen, Probleme lösen, die ein Computer lösen kann, das können wir über einen Computer machen. Aber wenn wirklich ein Fehler auftritt, dann muss jemand frei im Kopf sein und ich würde jetzt sogar sagen, eben bereit sein, auch albern sein zu können. Also albern im Sinne von den Gedanken wirklich freien Lauf lassen und dann auf neue Ideen kommen. Wenn wir angespannt sind und sagen, ich muss den Fehler finden aufgrund des Wissens, was ich mir angeeignet habe. Der Fehler ist unter Umständen nicht deshalb gekommen, sondern der kommt, weil wir etwas nicht bedacht haben. Und darauf müssen wir erstmal kommen, was wir nicht bedacht haben. Alles, was wir schon mal im Kopf hatten, haben wir ja bedacht. Ja. Also müssen wir damit spielen können. Und da ist Spielen ebenso wichtig. Und das, das was die Kinder, die freilernen, haben, ist Zeit zum Spielen. Und das Spielen ist, das verändert das Gehirn in einer Weise, dass viel mehr alles, was aufgenommen hat, anders neu miteinander verbindet und dadurch auch offener ist und bereiter ist, auszuhalten, wenn was nicht klappt. In der Schule wird ein Zustand der Ahnungslosigkeit beendet mit einer schlechten Zensur. Aber im Leben kann man sagen, ich komme hier nicht weiter. Aber man muss nicht frustriert sein, sondern man sagt, meine Erfahrung ist, das Leben geht immer weiter, also geht das Lernen auch weiter. Ich spiele mal jetzt, bis mir was Neues in die, ich spiele mit den Gedanken, mit dem Problem, mit der Thematik, bis mir was Neues einfällt. Ich unterhalte mich mit anderen, die eine andere Draufsicht haben. Das ist wichtig. Man lernt dadurch eben auch offen für andere Meinungen zu sein. Und das ist das Soziale am freien Lernen, weil man offen ist für andere. Weil man mit anderen spricht, kriegt man natürlich andere Gedanken und man grenzt sich nicht von vornherein ab. Ich kenne auch Freilerner, die sagen, also wir müssen uns abgrenzen, besonders vor der Gefahr, dass wir als rechts betitelt werden oder so. Ich muss mich überhaupt nicht abgrenzen. Naja, die machen das wahrscheinlich, um die Freilerner-Community zu schützen, weil die sagen, da gibt es Menschen, die wollen raus aus der Schule, die nennen sich Freilerner und die gehören in die rechte Ecke oder so.
Oh, also, wow. Es gibt, krass, sowas zu sagen.
Ja, aber es gibt, weißt du, es gibt in allen Bereichen, es gibt bestimmt auch unter den Anglern rechte und linke, politisch rechts- und linksdenkende Menschen und unter Veganern und unter Sportlern und unter Musikern und überall. Deshalb ist das komisch, eben Angst haben. Also ich habe überhaupt keine Angst, dass Freilerner jetzt in eine Ecke geschoben werden. Das mit dem Verschieben in Ecken ist ja auch eine Fantasielosigkeit von Menschen, die sich mit einer Thematik auseinandersetzen wollen, sondern erstmal stigmatisieren, um dann selber sagen zu können, mit dem muss ich gar nicht reden. Mhm. Und ich finde, man muss mit jedem, also niemand muss müssen. Ich bin bereit, mit jedem zu reden. Also nicht über alles. Also wenn es um Gewalt geht, da hört es bei mir auf. Und wenn es wenn es um die Gewalt geht, ein Kind in die Schule zu zwingen, hört es bei mir auch auf. Ja. Da sage ich, da mache ich nicht mit. Da können wir jetzt drüber sprechen oder nicht, aber meine Entscheidung ist gefallen. Ja. Das ist etwas, was ich nicht in Frage stelle. Auch nicht, wenn da ein Schulgesetz drüber steht. Dann ist das Schulgesetz falsch. Dann ist das Schulgesetz gewalttätig und es ist, entspricht nicht unserem Grundgesetz und muss geändert werden. Und ja, und so habe ich das, gemacht. Wenn jetzt ich, eine Frage ist immer, wie hast du denn das durchgesetzt? Ich habe es nicht durchgesetzt, ich habe es gemacht. Ja. Ich habe mich an logischen und an, also an der Logik orientiert und auch an den Grundwerten, an menschlichen Grundwerten, sogar am Grundgesetz. Und das ist das, wonach wir uns orientieren sollten. Wir sollten gucken, ist da irgendwas falsch am Grundgesetz? Sind Kinder Menschen, ja oder nein? Also bei Frauen wusste man es ja auch lange nicht.
Ach, wir sind doch Menschen, hat sich halt ausgestellt. Ja,
also 1949 im Grundgesetz festgelegt, alle Menschen sind gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und trotzdem haben bis 1977 noch die Ehemänner ihren Frauen den Arbeitsvertrag unterschrieben oder Kaufverträge oder haben entschieden, ob sie kündigen darf oder nicht. Da fragt man sich, wer hat denn da geschlafen? Waren es die Frauen oder die Männer oder die Richter oder wer auch immer?
Ja, weiß aber man nicht. Ne?
Wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, man hätte eben, da hätten einfach viel mehr Frauen schon zeitiger drauf kommen müssen, dass das Gesetz nicht richtig ist und dass es geändert werden muss. Hm. Aber das ist auch eine wichtige Erfahrung zu wissen, auch in so einer Demokratie, da hat jeder das Mitspracherecht und kann jeder was den Stein anstoßen, ins Rollen bringen. Aber man muss natürlich auch Leute dazu bringen, sich etwas Neues anzuhören und es zu überdenken. Und das ist für viele Menschen zu schwer. Die können sich dann das nicht vorstellen. Ja? Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass selbstbestimmte Bildung nicht verboten werden kann oder beziehungsweise verhindert wird, ist ja nicht aktiv verboten. Da steht, sagt ja niemand, du darfst nicht selbstbestimmt lernen. Doch, darfst in deiner Freizeit. Wenn du dann noch kannst, wenn du noch
Energie hast, noch irgendwie.
Ja, du musst ja dann sagen, los, okay, sei mal frei. Ah, nee, ich habe noch Hausaufgaben. Das geht dann nicht irgendwie.
Ja, nee,
Angst vor morgen oder so. Manche haben dann, können den Mittwoch nicht genießen, weil da mittendrin irgendwo Mathe ist, ja. Oder das ist eben auch schade. Da sind die anderen Fächer gleich mit betroffen. Ja. Und manche gehen sogar nicht zur Schule, weil an dem Tag mit Arbeit geschrieben und haben dann Sport verpasst, den sie eigentlich mögen. Also das sind Sachen, die sind echt traurig. Also so dürfte es nicht sein.
Ja.
Die Sudbury-Schulen, oder es gibt eben auch in Deutschland auch Schulen, die sich sehr an so demokratische Regeln halten oder versuchen im Rahmen des Möglichen demokratisch zu sein, was eigentlich ein bisschen Widerspruch ist. Und trotzdem werden das die Ersten sein, wenn wir auch Demokratie im Schulsystem haben, die dann schon Erfahrung damit haben und die sagen, so kann es gehen. Das ist natürlich toll. Da können die Kinder sich aussuchen, was sie machen wollen.
Ja.
Und das wollte ich sagen, die Qualität, die sie erlangen im Erarbeiten von bestimmten Themen, die können sie, also die Herangehensweise, die übertragen die dann auf die Bereiche, die sie für einen Schulabschluss oder für Studium brauchen. Um das nochmal zu erklären.
Bei mir klingelt wieder die kritische Mami, die sagt, oh, kein Abschluss, das ist doch blöd. Können die irgendwie trotzdem Abschluss machen, auch wenn die frei lernen, weil dann können die ja nicht auf dem Arbeitsmarkt bestehen, weil die kriegen ja dann gar keine Jobs und werden dann mittellos und dann als Eltern sterbe ich irgendwann, mein Kind kann nicht irgendwie selbstständig. Ja, was denn? Das ist wirklich manchmal so Katastrophendenken. Ja, dann sind die dann alleine und verhungern, weil sie keinen Job bekommen, weil sie ja nie in der Schule waren.
Das zeugt auch von Fantasie, also oder von zu wenig. Also erstmal, das, was wir machen, ist kein Experiment. Sowas gibt es schon seit Millionen Jahren, ja, dass Menschen ohne Schulabschluss auch arbeiten oder aber ohne Schulbesuch einen Schulabschluss haben. Also man könnte jetzt auf der ganzen Welt gucken, in allen Ländern geht das. Nur in Deutschland nicht und Schweden und in Nordkorea.
Nordkorea,
ja, oder? Also tut mir leid, ich muss das so ehrlich sagen.
Ja.
Aber um ganz klar zu sagen, erstmal, die Kinder sind ja nicht ohne Bildung. Die wachsen ja gebildet auf. Die können sich selber bilden, sie können an dem teilhaben. Und das passiert auch, dass Eltern, je mehr die sehen, dass die Kinder sich für etwas interessieren, desto aktiver werden die Eltern auch, um noch was zu bieten. Also das ist ja das, was wir machen. Deswegen ist Freilernen wahrscheinlich auch nicht für jeden was. Also für jedes Kind ganz bestimmt, wenn die Frage heißt manchmal, ist denn das auch für jedes Kind was? Es gibt ja Kinder, die wollen das nicht. Ich sage, es gibt Kinder, die wollen versklavt werden. Also ich glaube, dass es für jeden Menschen das Beste ist, freilernen zu können. Aber es kann sein, dass das Umfeld nicht reicht. Also das heißt, dass die Eltern zum Beispiel, ich rede jetzt nicht von denen, die sich nicht kümmern wollen oder so. Ich glaube, jeder würde sich kümmern wollen, wenn er denn könnte. Ich glaube, dass Eltern generell das Beste für ihre Kinder wollen. Aber es kann sein, dass manche das nicht können. Entweder weil sie selber Angst haben zu versagen oder nicht gebildet genug sind. Das spielt gar keine Rolle für die freie Bildung. Da geht es nur darum, dem Kind Sicherheit zu vermitteln. So wie du bist, bist du richtig. Und wenn du nicht mehr, wenn ich nicht mehr weiterkomme und dir nicht mehr bieten kann, dann werde ich mich an andere Stellen wenden. Das reicht völlig aus. Und das, wenn das Kind da die Freiheit hat, sich selbst zu entwickeln, kann es, wird ja immer älter, auch andere Wege wählen, solange die Eltern das auch unterstützen und sagen, ich kann dir jetzt nicht mehr folgen, ich habe nicht studiert, du studierst, das erleben doch viele auch.
Ja, dass total.
Sagen, ich habe nicht studiert, du studierst jetzt, ich kann dir nicht folgen, ich drücke dir die Daumen, dass das alles funktioniert und ich fahre dich auch zu deinem Studienplatz hin oder so oder ich bezahle dir das Zimmer. Also auch da, das machen Eltern. Und wenn man Studien lesen würde aus anderen auch Ländern, auch aus europäischen Ländern, dann würde man wissen, dass Homeschooler und Freilerner immer gleiche Leistung haben oder bessere als Schulkinder. Die werden sehr gerne genommen von Universitäten.
Ja. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Homeschooling und Freilernen? Ich glaube, weil viele das verwechseln, wollte ich nochmal nachfragen.
Na, Homeschooling, also wir haben diese Begriffe ja in Deutschland gar nicht, deswegen muss man es erklären. Wir haben diese Situation nicht, aber in den Ländern, in denen es erlaubt ist oder beziehungsweise nicht verunmöglicht wird, das ist so, dass die Eltern sich häufig den Lehrplan nehmen aus der Schule und das mit ihren Kindern zu Hause machen. Und auch da gibt es dann auch kann man sagen, im Laufe der Kindheit verändert sich auch was drauf. Also ganz am Anfang werden die Eltern dann mit ihren Kindern 3 Stunden morgens gesessen haben und Schule gemacht haben oder also Homeschooling gemacht haben. Und es verändert sich dann aber auch in der Intensität oder die Eltern merken, wir können auch Projekte machen, wir können auch einen Ausflug machen und bei diesem Ausflug dann feststellen, dass was man alles lernen kann und was es alles gibt. Und dann manche machen Lerndokumentationen und haben dann was zu Hause. Also da geht es darum, dass die Eltern den Lehrplan benutzen oder auch selber sehr eingreifen, zum Beispiel bei christlichen Familien, die also aus Familien, die aus religiösen Gründen das Homeschooling vorziehen, die sagen, die Schule ist da nicht gut genug oder die lernen da zu wenig über unsere Religion und die machen das auch. Und beim Freilernen spielt Religion keine Rolle. Da geht es darum, dem jungen Menschen zu gestatten, sich selbst zu bilden und einfach als Begleitung dabei zu stehen. Das kann aber auch heißen, dass zum Beispiel ein Kind, was aus der Schule rausgeht und dann sagt, oh, ich will ein bisschen, können wir nicht ein bisschen Schule machen? Dann sagt er, gut, soll ich dann Lehrer sein? Mach mal. Dann können wir mit denen das machen, was die wollen. Manchen Kindern gibt es auch Sicherheit, dass die sagen können, wir machen die Schule zu Hause. Wir haben unsere eigene Schule. Also so, dass die sagen, ich sitze noch jeden Tag eine Stunde und mache Hausaufgaben. Dann ist das auch noch, das ist dann deren Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Und das ist immer das Spielen mit der jetzigen Situation. Auch erwachsene Freilerner zum Beispiel spielen mit der Situation. Also die haben entweder ein Einkommen, was ihnen ermöglicht, eine eigene Wohnung zu haben, oder leben bei ihren Eltern, ganz junge Erwachsene meinetwegen, ja. Und die Eltern sagen, mach doch, was du möchtest. Und dann sagen, und du hast dein Bett hier und das bisschen, was du isst, das haben wir auch noch für dich. Aber wenn die jetzt ein Praktikum irgendwo machen wollen, die sagen, ja, mach das. Und dann gehen die auf Reisen, probieren dies und das. Und in dieser Offenheit, die sie haben und die mit der sie auch mit anderen Menschen sprechen können, ziehen die auch Situationen an, die ihnen ermöglichen, in neue Arbeitsmöglichkeiten wieder reinzukommen. Und da ist eben der Beweis, dass man muss arbeiten können, denken können, sozial sein, teamfähig sein. Das sind die Sachen, die wir gelernt haben, weil wir das alles freiwillig durften. Wir haben entschieden, mit wem wollen wir denn teamfähig sein? In der Schule wird es unterdrückt und deswegen kann es uns passieren, dass wir einen Arbeitsplatz annehmen, weil wir denken, wir müssen das machen, wir haben es nicht anders verdient, wir müssen das Erstbeste nehmen, was wir kriegen. Und jemand, der ein freier Mensch ist, der kann sagen, ich würde gerne, aber mit der Chemie stimmt da was nicht. Und das heißt, der würde sich erlauben zu sagen, ich warte jetzt noch, da kommt die Gelegenheit schon. Und die sitzen da nicht und drehen Däumchen, sondern die sagen, ich tauche in verschiedene Bereiche ein und kann dann immer noch wählen. Wer dann natürlich für einen Beruf was braucht, einen Abschluss zum Beispiel, dann würde der einen Abschluss machen. Also um an eine Berufsschule zu kommen, braucht man keinen Abschluss. Das wird immer gesagt, das nicht.
Nee, wusste ich gar nicht.
Für die Schule nicht. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass der Chef sagt, wenn ich von dir gar keine Zeugnisse habe, weiß ich gar nicht, wie ich dich einschätzen soll.
Ach so.
Das kann sein. Also das bedeutet, man muss den Chef überzeugen. Angenommen, da ist jemand sagt, ich möchte gerne Tischler werden, ich möchte mir das jetzt, ich möchte mir das, möchte gerne mal ein Praktikum machen. Die jungen Menschen, die frei lernen, die haben eine andere Beziehung zu Erwachsenen, die haben keine Angst vor denen. Und das kommt im Gespräch irgendwie raus. Das heißt, die kommen hin mit einem klaren Willen und sagen, das habe ich schon gemacht, das möchte ich gern noch lernen und deswegen komme ich zu Ihnen, um das vielleicht bei Ihnen auszuprobieren. Könnte ich bei Ihnen ein Praktikum machen? Dann sagt er, was hast du denn in der Schule gemacht für Zensuren? Ich war gar nicht in der Schule. Ich habe immer, zum Beispiel, meine Eltern sind selbstständig, wir waren viel unterwegs, oder ich habe dann aber mit Holz gearbeitet und mit meinem Opa schon mit 4 einen Kaninchenstall gebaut und bin von dem Holz nie losgekommen. Und wenn ich das schon rieche, dann will ich gleich was machen. Da sagt der Tischler sich, schön, sagt genau. Das sagt der Tischler sie auch schön. Der Letzte, der hier war, der hat gesagt, guten Tag, komm vom Jobcenter. Soll ich bei Ihnen melden, aber wenn Sie mich nicht nehmen wollen, können Sie mir es auch gleich heute aufschreiben. Ich wollte eigentlich Maler, aber die haben mich jetzt hierher geschickt. So.
Ja. Bitte ausstellen, damit ich noch weiter Geld bekomme. Eine Absage, ja.
Ja, also ich meine, das sind Menschen auch, die. Den man gesagt hat, also du musst nehmen, was du kriegst, ist egal. Und deine Interessen, ja, wie meine Interessen? Wann hätten die denn mal Interessen entwickeln sollen? Ja. Wenn man jetzt in der Stadt zum Beispiel sieht, gut, eine Stadt hat auch viele Möglichkeiten, wo man was machen kann, aber es kommt auch manchmal auf die Finanzen an oder auf die Unterstützung der Eltern. Und wer da sich nicht frei bewegen, in der Stadt kann man sich eben weniger frei bewegen unter Umständen als auf dem Dorf. Oder manchmal auf dem Dorf ist es wieder so, dass die Busverbindungen so schlecht sind, dass man gar nicht von A nach B kommt. Also ja. Für Kinder ist die Zeit jetzt gerade schwieriger geworden und die kommen gar nicht aus dem Haus. Was machen die? Die beschäftigen sich am Computer, das wird ihnen auch wieder negativ ausgelegt. Ich habe da viele Eltern, die das nicht gut finden und denen ich dann erkläre, guck, freu dich doch, dein Sohn kann sich selbst beschäftigen, ohne dir ständig auf die Nerven zu gehen und zu sagen, mach mal was mit mir. Dann drehe ich den Spieß um und sage, was hast du denn heute für deinen Sohn getan?
Ja, bei meinem 8 Monate alten Sohn ist es anders. Der möchte ein bisschen mehr Entertainment als jetzt ein 10-Jähriger.
Ja, und deswegen kann man auch manche Fragen, die du mir stellst, jetzt kann ich manchmal auch nicht ganz konkret beantworten, weil wir dann wirklich ein Beispiel nehmen müssten. Also da müssen wir wirklich in die Tiefe gehen, müssten sagen.
Vielleicht tun wir das demnächst auch noch. Wir müssen nämlich langsam Feierabend machen, leider.
Ja. Ich fange gar nicht noch mal einen Satz an, wollte ich gerade noch nicht. Sag du noch mal doch was.
Ja, vielleicht kommen jetzt nach dieser Folge noch einige Nachfragen von Eltern. Dann verlinke ich euch auf jeden Fall meine Kontaktdaten. Dann könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Und vielleicht kommen wir dann noch mal zusammen und können die Fragen noch mal abarbeiten.
Anita, lass mich mal noch ganz kurz noch mal auf den Schulabschluss noch antworten. Das ist mir eingefallen. Also, es gibt Regelungen. In jedem Bundesland kann man unter dem Stichwort Schulfremdenprüfung oder Nichtschülerprüfung finden, dass man Prüfung ablegen kann. Also auch bevor man 18 ist. Also nicht erst als Erwachsener und über die wir würden immer denken, also meine Generation denkt immer klar, Volkshochschule. Es gibt heute noch verschiedene andere Möglichkeiten, Fernschule und so weiter, um sich auf den Abschluss vorzubereiten. Freilerner machen es meistens selbst, ohne noch eine andere Schule. Aber für die Prüfung melden die sich beim Landesschulamt an. Und das ist gesetzlich verbrieft. Das kennt kaum jemand. Es ist erstaunlich, wie es den Begriff Nichtschüler geben kann. Wo es doch gar nicht vorgesehen ist, dass Menschen bis 18 nicht Schüler sind. Aber jedenfalls gibt es diese rechtliche, da ist rechtlich vorgesorgt, das ist möglich, das ist kostenlos und das kann jeder machen. Es gibt bestimmte Bedingungen, was das Alter betrifft oder wie viele Jahre da vergangen sein müssen oder Also unterschiedlich. Aber jedenfalls ist dafür gesorgt, das wollte ich sagen. Also möglich ist es. Es ist nicht möglich, nichts dafür zu tun und dann einen Schulabschluss zu machen. Das ist doof, ja. Also die lernen dann halt für den Schulabschluss. Cool. Und haben aber eine andere Motivation. Aber für die Berufsschule ist es nicht wichtig, sondern der Lehrmeister muss an einen glauben. Und das, den kann man überzeugen, indem man wirklich sich für einen Beruf entscheidet, den man wirklich will. Dadurch, dass er diese Freude an der eigenen Entscheidung und das zu machen, was man wirklich will, das macht es dem Lehrmeister natürlich einfach, den zu nehmen, weil er weiß, hier kommt einer, der macht immer, was er will, der will sogar Holz. Der will mit Holz arbeiten. Der meint das ernst. Der kommt nicht, weil er muss, sondern der kommt, weil er mich meint. Oder weil er das Holz meint. Oder weil er die handwerkliche Tätigkeit oder den Duft des Holzes liebt.
Die machen das mit anderer Leidenschaft. Ja, das habe ich auch festgestellt, wenn man zeigt, dass man es wirklich will, dann wird man auch leichter genommen. Das hatte ich auch. Also als ich mich beworben habe, früher bin ich auch direkt dahin gegangen und ich so, ja gut, dann gucken Sie mich an, machen wir ein Praktikum und dann ging das. Aber meine Wege führten woanders hin, dann doch zum Studium letztendlich, aber gut. Manchmal nimmt man den einen Weg und den anderen Weg, es ist nie einer.
Man kann eben nicht zwei Wege gleichzeitig nehmen, nicht? Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich es manchmal doch gemacht habe. Ich habe gearbeitet und studiert und dann durch die eine Ausbildung dann wieder ein Angebot gekriegt, ein Arbeitsangebot, weil ich Vorkenntnisse in der Gebärdensprache hatte. Habe ich dann ich bin eigentlich Buchhändlerin, bin dann geholt worden in den Sozialbereich und habe dann da weiter studiert und so. Also ich habe immer das gekriegt, was ich wollte oder Ideen gekriegt, die mir gefallen haben. Und ich glaube, dass es, dass wenn man eben selber sagt, mal gucken, was ich jetzt noch kann und ich probiere mich mal aus und ich kann mal weitergehen, das ist eigentlich eine schöne Herangehensweise, wenn man das eben sich selbst gestartet oder wenn die Eltern einem das so vermittelt haben, dass es okay ist, auch zu wechseln und nicht zu sagen, du kannst nicht immer nur wechseln, du musst bei was bleiben. Es kann eben sein, dass jemand eben alles haben will, alles ausprobieren will. Wann soll er das dann machen? Wenn er ein festes Arbeitsverhältnis hat, geht das nicht mehr. Also muss man es in der Jugend machen und das am besten exzessiv. Und da bleibt immer was hängen, auch von den Sachen, die es dann nicht geworden sind, bleibt eine Lebenserfahrung hängen und das ist einfach toll. Und wir erleben ja erwachsene Menschen, die auch verschiedene Berufe gelernt haben und gemacht haben im Laufe ihres Lebens. Da ist ja kaum einer für immer da geblieben. Und das könnte man einfach, diese Erfahrung kann man jetzt einfach übernehmen und den Jugendlichen sagen, ja, du wirst im Leben noch deine Berufe ändern, je nachdem, wie deine Lebenserfahrung aussehen und welche Gelegenheiten du bekommst.
Dankeschön. Ja. Vielen Dank für diesen hoffnungsvollen Abschluss. Ich denke auch, wir müssen lernen, offener zu sein und die Grenzen, die wir uns gemacht haben in den Jahrzehnten und Jahrhunderten, langsam aufbröckeln zu lassen und nicht Angst davor zu haben. Dankeschön. Und wir sind ja in deinem Tante-Emma-Laden. Ich will dich ja nicht entlassen, ohne dir irgendwas zu geben. Ich habe so eine Mary Poppins-Tasche, wo ich unendlich viele Sachen rausziehen kann. Ich bin sehr gut eingerichtet, natürlich auch bio. Was kann ich dir zum Abschluss noch mitgeben aus dem Laden?
Ich hätte gerne Schokolade. Eine vegane Schokolade hätte ich gerne.
Kriegst du XXL, hier bitte.
Nämlich, vielen Dank, super. Ich
danke dir, danke für das Gespräch und wie gesagt, ich verlinke mal meine Kontaktdaten, dann könnt ihr mir gerne Fragen zuschicken und dann gucken wir mal, ob wir nochmal zusammenkommen oder wie wir das lösen. Ja, da kommen jetzt bestimmt ganz viele Fragen in den Köpfen. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss.
Danke. Bis bald. Tschüss.